Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. In den Podcasts zum Thema Demenz und Schmerz haben wir erfahren, wie man bei diesen Patienten Schmerz detektieren kann. Aber wann ist Demenz wirklich die richtige Diagnose? Mit welchen anderen Erkrankungen kann man Demenz verwechseln? Das werden wir heute anhand von Fallbeispielen im Podcast Demenz, Delir, Depression. Was ist die richtige Diagnose? Erläutern. Ich freue mich für dieses Gespräch wieder unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Koterba, Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Leer, begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Geriatrie, Palliativmedizin, neurologische Intensivmedizin und Schlafmedizin. Liebe Frau Prof. Koterba, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, guten Tag, Frau Maurer. Ich freue mich, dass wir heute ein paar Patienten vorstellen können.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht unbedingt, wenn jemand ein bisschen durcheinander erscheint und vergesslich erscheint, nicht sofort sagt, okay, das ist eine Demenz. Das ist vielleicht doch nicht unbedingt die richtige Fährte. Wie ist das denn jetzt, wenn diese Patienten, die Demenz, Depression, was auch immer haben, wenn deren Schmerzen nicht behandelbar sind, an welche Veränderungen im Alter muss man denn so denken? Vielleicht auch da gleich mal ein Fallbeispiel.
Ja, wir sind häufig auf einer falschen Fährte. Wir bekommen unsere Patienten ja gerne konsiliarisch vorgestellt, zum Beispiel aus der Chirurgie. Und das heißt, die Schmerzmittel schlagen nicht an, Patient macht nicht richtig mit, ist er vielleicht dement. Und gerade im Alter müssen wir an zusätzliche Veränderungen im Sinne einer Altersdepression denken oder auch ein akutes Delir. Und ja, manchmal ist das so ein bisschen Fährtensuche. Und ich kann es mal an einem Beispiel, was wir gerade erst neulich hatten. Wir bekamen eine 85-jährige Frau aus der Wirbelsäulenchirurgie vorgestellt. Sie hatte eine osteoporotische Fraktur, im Alter ja relativ häufig, stabile Fraktur, auch nicht unbedingt zu operieren. Aber sie war nicht zu mobilisieren und deshalb wurden wir gefragt, was können wir tun? Und diese Patientin hat auch vehement abgelehnt, irgendwelche operativen stabilisierenden Verfahren durchführen zu lassen. Was dann auffiel, die Patientin bewegte sich im Bett relativ normal, schmerzfrei. Also wenn jemand schmerzstarke Zehen angibt, was sie ständig angab, dachte man ja auch, sie kann sich im Bett nicht bewegen. Aber sobald man versuchte, sie aus dem Bett zu holen, da waren zwei Pflegekräfte notwendig und sie konnte das nicht umsetzen, aufgerichtet zu werden. Inzwischen natürlich hatte jeder die Schmerzmedikation erhöht. Sie war mittlerweile mit dem Hydromorphon bei 2x6 Milligramm. Und leider kam die Tochter erst eine Woche später. Ich denke, gerade bei unseren älteren Patienten sind die Fremdanamnesen immer ganz wichtig. Zu fragen, wie war der denn vorher, wie ist sonst das Schmerzempfinden? Und die Tochter berichtete uns, naja, die Patientin hat vor 6 Monaten den Ehemann verloren und ist seither sehr zurückgezogen, will gar nicht aufstehen, hat zu Hause auch schon viel gesessen, also schon immobil, da waren also schon die Kräfte ziemlich weg. Und die Familie geht auch davon aus, dass einfach eine starke Trauer und deshalb will sie sich nicht mehr bewegen. Wir haben den Vorteil, wir haben in unserem Team einen Neuropsychologen, den wir dann gerne dazu holen und ihn fragen, können Sie mal schauen, für was halten Sie das denn? Ja, und in diesem Fall hat er uns auf eine ganz andere Fährte gebracht, denn sie hatte eine Demenz.
Das heißt, was die falsche Fährte war, die Depression?
Genau, in diesem Fall war die Depression die falsche Fährte. Wir hatten, was man dann macht, Depressionsscores, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, angelegt. Und das war auch relativ hoch, also es war Depression. Und unser Neuropsychologe hat sie dann getestet und hat eben Demenztest durchgeführt, den Mini-Mental, den Demtec, den Uhrentest. Und hat festgestellt, dass sie stark dement war. Also gerade der Demtec ist so ein Test, der uns sehr viel über demenzielle Entwicklung zeigt. Und dann war die Frage, warum sind wir auf diese falsche Fährte gekommen? Wenn eine Demenz beginnt, dann kann das häufig so sein, dass es einfach Rückzug ist, Veränderung der emotionalen Kontrolle, also durchaus depressive Züge. Und die Patienten ziehen sich zurück, weil sie im Alltag nicht zurechtkommen. Und ich glaube, hier war der Knick. Der Ehemann hat vorher alles abgenommen, dann fiel das gar nicht so auf. Und jetzt war sie auf sich alleine gestellt, merkte, dass das nicht funktionierte und zog sich zurück. Und wenn dann natürlich noch ein Schmerzereignis hinzukommt, ist das für die Patienten ja erstmal das, was im Vordergrund steht. Und sie hat also ihre ganze Demenz sozusagen auf die Schmerzschiene dann geschoben und hat uns immer gesagt, das tut weh. Aber eigentlich wollte sie nichts machen, weil sie nicht zurechtkam.
Jetzt haben Sie ja nochmal über die Demenz gesprochen und so die Anfänge und diesen Test. Vielleicht mal ganz kurz Demtec. Was bedeutet das? Also was ist das für ein Test? Was muss man da beantworten? Was muss man da tun?
Ja, also im Demtec gehen wir etwas mehr auf höhere kognitive Funktionen an. Es müssen also mehr Fragen beantwortet werden, die etwas tiefer gehen als beim Mini-Mental, wo man ja nur fragt, wo sind Sie hier und wie geht es Ihnen? Es werden auch einige konstruktive Fähigkeiten dort abgefragt. Also wir können dort etwas mehr festlegen, dass das nicht allein auf den Alltag bezogen ist, sondern auch abstrakte Begriffe mit hineinkommen, die gerade einem Demenzpatienten dann schon schwer fallen. Aber für das reine Screening, und das war bei ihr auch schon auffällig, ist der Uhrentest eigentlich ganz gut. Ich würde den eigentlich allen empfehlen, wenn man dann den Eindruck hat, hier ist möglicherweise ein kognitives Problem, dann ist das Einfache, zeichnen Sie eine Uhr. Und mittlerweile haben wir eine Sammlung von Uhren, wie das Ganze aussehen kann. Also Menschen, die uns relativ gut im Alltag entgegenkommen, auch Dinge geregelt kriegen, haben das abstrakte Denken verloren. Sie können also nicht mehr eine Uhr zeichnen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, im Alltag gut mit hineinnehmen kann dann.
Ja, und was man sich so im Moment erstmal gar nicht so richtig vorstellen kann, ja, dass man keine Uhr mehr zeichnen
kann. Sie wissen, wo sie sind, sie wissen, wie sie heißen, sie können viel zur Anamnese erzählen, aber sie können keine Uhr zeichnen. Und das war bei ihr auch, das war also ging gar nicht. Und insofern haben wir dann gesagt, ja, kognitive Fähigkeiten, das ist natürlich das, was die Demenz ausmacht, Verlust von kognitiven Fähigkeiten, Gedächtnis, Denken, Urteilsvermögen, Orientierung. Aber das kann ja alles unterschiedlich ausgeprägt sein. Also deshalb braucht man, wenn man näher nachschaut, eine Testbatterie, um auch diese verschiedenen Dimensionen der Kognition abzubilden. Und dann muss man eben schauen, wie sieht es aus, wobei eine Demenz immer erfordert, dass wir nach 6 Monaten nochmal nachschauen. Also ein einziger Test, bitte nie sagen, dieser Mensch ist dement, sondern immer schauen, ob nicht sich das durch irgendetwas anderes erklären lässt und vielleicht nach 6 Monaten eine Besserung ist.
Ja, jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen die Depressionen angesprochen. Wir haben sie ja mal kurz gestreift. Was sind denn so typische Symptome einer Depression?
Also auch hier ist es häufig erstmal die Beobachtung, aber natürlich gibt es von den Klassifikationen, wenn wir den ICD-10 oder die entsprechenden Codes ansehen, gibt es ja entsprechende Definitionen, wo es erstmal um die gedrückte Stimmung geht. Das fällt uns auf. Gravierender Interessenverlust, also nicht mehr an Dingen teilnehmen, die sonst gerne gemacht wurden, Freudlosigkeit, aber insbesondere auch Antriebsminderung, also von sich aus gar nichts mehr tun, immer von anderen erstmal ermutigt werden, wird dann angegeben, ich bin zu müde, mir tut etwas weh, also sich zurückziehen. Im weiteren Verlauf kommen auch Schlafstörungen dazu, also früh erwachen. Aber gerade diese Antriebsminderung kann uns gerade bei unseren älteren Patienten in die Irre führen. Und das ist eben ein wesentlicher Punkt auch zu der gedrückten Stimmung. Und manche Patienten sagen, ich bin nicht depressiv. Aber wenn man danach hakt, gab es doch ein Ereignis, was dazu geführt hat, dass es eben plötzlich ein Zurückziehen gibt und diese sozialen Veränderungen auftreten.
Gibt es da auch so ein Fallbeispiel wie eben?
Ja, wir haben... Das ist eigentlich eine unserer Differentialdiagnose, weil wir natürlich davon ausgehen, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, die auch alleine leben. Und alleine leben, sozialer Verlust führt häufig zu einer Depression. Aber auch zu merken, ich kann irgendetwas nicht und dann sich auch auf andere verlassen. Also wir hatten zum Beispiel einen 75-jährigen Mann, der ist mit starken Beinschmerzen schon in verschiedenen Untersuchungen gewesen. Also 6 Monate lang hatten sich die Gefäßchirurgen drum gekümmert, die Internisten, verschiedene Chirurgen hatten gesehen, Osteoporose. Also es gab immer natürlich bei einem 75-jährigen Patienten, gibt es unterschiedliche Kleinigkeiten, die dazu führen können. Und er hat durch seine Schmerzen sich so wenig bewegt, dass die Frau ihn komplett umsorgte, also ihm alles ranbrachte, einkaufte. Er ist auch nicht mehr aus dem Haus gegangen, aber er konnte sich zum Beispiel gut selbst versorgen. Und konnte sich also gut ankleiden, konnte sich entsprechend auch äußern, sodass die Frau dann gesagt hat, naja, jetzt mal wieder ein bisschen mehr machen. Und dann trat plötzlich ein Stottern auf. Und da kamen wir dann als Neurologen ins Spiel. Hatte er vielleicht Durchblutungsstörungen, ist da etwas? Und da fiel dann auf, durch das Stottern hat er sich noch mehr zurückgezogen. Und wenn wir mit ihm sprachen, massives Stottern. Und in dem Moment, wenn er merkte, so, das Gespräch wird jetzt beendet, wir haben das Wesentliche erfahren, dann hörte das fast auf. Und er konnte durch das Stottern trotzdem uns ganz klar machen, was er hatte, was nicht passt. Also wenn jemand ein Stottern hat, dann kann er einfach nicht weitersprechen. Und es stellte sich dann heraus, dass er das auch nutzte, dass dann die Diensthabenden kamen, ihm Schmerzmittel gaben, weil er wieder Schmerzen hatte. Er kann sich plötzlich nachts nicht bewegen. Also wir waren alle relativ verzweifelt. Und ja, das Ausschlaggebende, warum, haben wir gesagt, ist eher eine Depression. Er kann diese Einschränkungen dann doch plötzlich überwinden. Und das schafft nicht jemand, der ein organisches Problem hat, sondern dann besteht es ständig. Und insofern war dann herauszufinden, dass er vor einem halben Jahr dann doch schon einmal auch psychiatrisch behandelt worden war. Ihm das nicht gefiel, weil er da tiefer in seine entsprechende Psychodynamik einsteigen musste. Der hat sich dann wieder aus der psychiatrischen Klinik entlassen lassen. Und seither war er zu Hause und wurde von seiner Frau umsorgt, sodass wir dann wieder den Ansatz gemacht haben, ihn doch überzeugen konnten, nochmal stationär behandelt zu werden. Aber hier war Schmerzangabe, Rückzug, hätte auch alles in Richtung Demenz gehen können, eine Depression. Und das ist im Alter manchmal schwierig. Und deshalb gibt es auch spezielle Altersskalen, wo man also ein bisschen mehr nachschaut. Depression im Alter ist etwas anderes als Depression im jungen Lebensalter.
Kommt die häufig vor, die Depression im Alter?
Ja, ich denke, wir haben sicherlich so interessanterweise auch eher bei unseren Frauen, aber Frauen werden ja auch älter, haben wir sicherlich mit 30% auch Altersdepression zu tun. Und das nimmt noch zu im höheren Alter, je mehr die soziale Isolation auftritt. Und ja, es wird sicherlich ein demografisches Problem, weil Rückzug, fehlende Möglichkeiten, sozial zu interagieren, wird ja die Zukunft sein bei unseren Älteren, die dann zusätzlich ja auch körperlich eingeschränkt sind. Und deshalb müssen wir, Depression ist auch etwas, was wir bei jedem unserer Patienten bei Aufnahme abfragen, ganz wichtig zu berücksichtigen.
Jetzt hatten Sie ja gesagt, er hat sich immer wieder Schmerzmittel geben lassen vom Diensthaben. Das heißt, wahrscheinlich hat er dann sogar Spritzen bekommen. Ja. Dann im Prinzip die Schmerzmittel, um die Depression zu überdecken? Oder wie sehen Sie das?
Ja, für ihn war es dann gar nicht mehr so ganz zu unterscheiden. Das ist ja, sagen, das ist doch ganz klar, jetzt haben wir rausgefunden, es ist eine Depression. Aber das ist in diesem Fall eine somatisierte Depression. Also es wird ein Punkt, der hatte ja Rückenschmerzen, das war ja klar, ne? Die Wirbelsäule war nicht in Ordnung. Und dieser Punkt wird dann herausgenommen und sagen, das tut immer weh. Und darüber wird quasi verdeckt, dass es eigentlich die Depression ist. Und Zuwendung bekommt er natürlich, wenn er immer wieder sagt, ich habe Schmerzen. Und sogar in der Nacht, klar, Depression, besonders in der Nacht treten die Ängste und Zweifel auf. Dann hat er seinen Schmerz gespürt und hat durch die Zuwendung, da musste jemand kommen, der musste einen Zusagen legen. Der Arzt in der Nacht war eine ganze Weile mit ihm beschäftigt, viel länger als die Nachtschwester, die natürlich nur kurz reinschauen kann. Da hat er eigentlich die Zuwendung bekommen, die er brauchte.
Also Isolation war dann weg, sozusagen.
Ja, genau. Damit hat er, und das hat er ja auch mit seiner Ehefrau gemacht. Die durfte dann nicht mehr raus und die war ständig um ihn rum und damit hat er seinen sozialen Bezug bekommen.
Ja, jetzt haben wir noch die dritte Form, nämlich das Delir. Was ist denn so typisch für ein Delir?
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei jedem Patienten, der plötzlich verwirrt ist und kognitive Veränderungen zeigt, gleich sagen, das ist ein Demenzpatient. Auch das etwas häufig. Wir bekommen ja die Konsilanforderungen gerade als Geriater und Neurologen. Und auch mal so ein klassisches Beispiel, eine 80-jährige Frau in der Wohnung gestürzt, Oberschenkel-Halsfraktur, ist ja so der Klassiker. Dann haben wir das häufig in der Nacht, wenn die um 2 Uhr nachts kommt, 3 Uhr nachts kommt, die OP-Säle sind besetzt. Es reicht ja dann auch, wenn sie ein paar Stunden später operiert wird. Dann wird es aber vielleicht verschoben, weil was ist? Irgendwann soll sie in den OP-Plan, also soll nüchtern bleiben. Gut, wir denken daran, hat vielleicht eine Infusion, aber sie trinkt wenig, kommt in eine völlig falsche Umgebung. Und als sie dann morgens operiert werden sollte und der Anästhesist hingab und ihr nochmal den Aufklärungsbogen zeigen wollte, war klar, sie ist völlig durcheinander gewesen. Sie wusste nicht, wo sie war. Sie konnte keine Angaben machen und halluzinierte auch. Und in dem Fall kam dann die Frage, na ja, ist sie jetzt so dement, dass wir sie überhaupt operieren können? Müssen wir da vielleicht jetzt erstmal einen Bevollmächtigten fragen? Also plötzlich kommen solche Dinge auf. Und dann ist auch noch die Frage, wie operieren wir sie? In diesem Fall ganz klar war es so, das war eine Patientin, die hatte leichte kognitive Störungen. Aber das klappte alles zu Hause, die kam gut zurecht. Aber in der Veränderung der Situation kann dann schon ein Delir auftreten, weil plötzlich die Orientierungspunkte, die ich kenne, von zu Hause fehlen. Und hier kommt noch hinzu, sie hat jetzt körperliche Probleme. Sie hat Schmerzen, Oberschenkelhalsbruch tut weh. Das kann schon dazu führen, dass es eine delirante Symptomatik gibt. Und sie hat nicht mehr getrunken, gegessen. Auch hier Exsikkose, Flüssigkeitsverlust. Ältere Menschen trinken sowieso wenig. Und wenn die dann mal 12 Stunden nicht trinken, reicht das schon aus, um ein Delir zu haben. In der Veränderung, also Veränderung kognitiver Fähigkeiten, können wir eigentlich alles finden, was ich auch bei der Demenz finde. Aber was beim Delir wesentlich häufiger ist, sind Halluzinationen. Und was ganz entscheidend ist, der plötzliche Beginn. Plötzlicher Beginn dieser kognitiven Veränderung oder plötzliche massive Verschlechterung. Der Lebensgefährte hat gesagt, die hat doch sonst alles hingekriegt, warum klappt das jetzt nicht mehr? Und dieser plötzliche Einsatz, der sollte immer darauf hinführen, dass es hier doch eine delirante Symptomatik ist. Denn dann muss ich nochmal alle körperlichen Faktoren, Elektrolyte anschauen. Und gefährdet sind gerade Patienten, die vielleicht kognitive Fähigkeiten haben, weil da schon das Gehirn anfälliger ist. Und wenn also zerebrovaskuläre Erkrankungen vorbestehen, dann ist die Gefahr für das Delir relativ hoch.
Okay, ich glaube, da müssen wir ein paar Sachen jetzt erklären. Einmal Halluzinationen. Also wie stellt sich das dar? Also was merken diese Patienten oder was berichten sie?
Also bei dieser Patientin zum Beispiel war es so, dass sie immer ins Leere griff, weil sie irgendetwas sah. Sie meinte auch, dass Menschen im Zimmer waren. Es sind also sehr häufig optische Halluzinationen. Sie können sich davon nicht distanzieren. Es gibt andere Erkrankungen, wo sie sagen, ich weiß, dass die nicht da sind. Aber in diesem Fall fühlen sie sich auch bedroht. Und die sind auch oft suggestibel. Also wenn sie dann sagen, nehmen Sie mal den Faden, das kennen viele noch so vom Alkoholentzugsdelir, ne? Greifen Sie doch mal etwas. Man kann quasi optisch auch suggerieren und die greifen danach, greifen aber nicht nach dem bereitstehenden Glas, was sie einfach nehmen könnten, um zu trinken. Akustische Halluzinationen können auch sein, dass sie etwas sehen, aber bei unseren Älteren sehen wir eher optische Trugbilder.
Mhm. Und dann hatten Sie noch gesagt, Deliergefährdung vor allen Dingen bei zerebrovaskulärer Vorschädigung. Vielleicht können Sie auch das nochmal erklären.
Also zerebrovaskuläre Vorschädigung bedeutet Patienten, die Durchblutungsstörungen des Gehirns haben. Es ist so, dass im Alter altert auch das Gehirn. Also unser Gehirn ist leider im Alter nicht mehr so gut durchblutet wie in der Jugendzeit. Und das merken wir eben daran, dass wir irgendwelche Dinge nicht mehr so behalten können. Aber wenn dann zusätzlich vielleicht nochmal ein kleiner Schlaganfall aufgetreten ist, dann ist schon eine größere Schädigung des Gehirns. Wenn auch Herzinsuffizienz, also das Herz pumpt nicht mehr so gut, führt auch häufig dazu, dass dann die Kopfdurchblutung sich verändert. Und in diesem Falle dann auch, wenn dann etwas Akutes hinzukommt, diese Durchblutungsstörung zunimmt. Und deshalb fallen Teile des Gehirns aus. Und das führt dann zu Veränderungen der Kognition oder eben auch zu diesen Trugbildern.
Und Sie hatten noch gesagt, Exsikkose wäre auch ein Problem, das heißt Austrocknung. Wie sieht es da aus mit der Gefahr, gerade bei älteren Patienten?
Ja, also wie gesagt, unsere älteren Patienten trinken ungern. Also das ist ja etwas, was wir auch in der Praxis und ich denke auch im Klinikbereich sehen. Die stellen eine Flasche Wasser hin, die ist abends noch halb voll. Das Durstgefühl nimmt im Alter ab. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir sozusagen unseren FSJlern auch auftragen. Geht mal durch die Zimmer und schaut mal, ob die Herrschaften etwas getrunken haben. Also auch da immer darauf hinweisen. Und man muss dann auch schauen, was ist der Geschmack. Also einfach Wasser hinstellen, werden unsere älteren Menschen auch nicht so gut finden. Also vielleicht dann auch mit irgendwelchem Geschmack versetzen. Und da sie ja so an der Kante sind, also sagen wir mal, wir kommen vielleicht maximal auf 1 Liter, gewünscht wären mindestens 2 und mehr. Ja, dann kommt es in solchen Fällen schnell dazu, dass sie austrocknen, dass sich auch die Blutsalze verschieben und in diesem Fall dann vielleicht noch Infekt hinzukommt, da wird sowieso mehr Wasser gebraucht und die Nierenfunktionen auch eingeschränkt sind, die brauchen eigentlich Wasser, weil dann kommen wir, wo wir auch in den anderen Themen schon drüber gesprochen haben, kommt es dazu, dass sich Giftstoffe und das können einfach ganz normale Abbauprodukte unseres Stoffwechsels sein, im Körper ansammeln und das alles wäre zu beheben, wenn die Menschen mehr trinken würden. Aber sehen wir leider im Alter als sehr schwierig an.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist echt schwierig, mit den Patienten da immer wieder drüber zu sprechen, dass sie doch ein bisschen mehr trinken müssen. Das ist natürlich auch für die Therapie wichtig, auch für die Medikamente, die man gibt. Sonst hat man ja auch keine Verteilung im Körper, wenn das alles ausgetrocknet ist. Ne?
Ja.
Jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert jetzt sicher, sie sind ja gerufen worden, ob diese Frau operiert werden kann. Wie haben Sie sich denn da entschieden?
Ja, wir haben gesagt, sie kann operiert werden. Also natürlich erstmal vernünftig wieder Flüssigkeit zugeführt. Man merkte dann schon nach ein, zwei Infusionen, war sie nicht wieder fit, aber sie war deutlich besser. Aber wir wussten ja, wenn diese Patientin jetzt aus der Narkose erwacht, auch Narkose ist wieder so etwas, was das Delir fördern kann, ist sie wahrscheinlich auch wieder etwas verwirrter als vorher. Und wir brauchen etwas, damit sie schnell aus dem Bett kommt. Also Menschen dann lange im Bett liegen lassen, das ist schwierig. Und gut, ich bin jetzt keine Chirurgin, aber es gibt unterschiedliche Verfahren. Also wenn zum Beispiel eine Form ist ein Gammanagel, der geht schneller, aber der ist nicht so belastungsstabil. Dann muss man hinterher den Menschen sagen, sie dürfen nur 20 Kilo teilbelasten. Ja, ein Mensch, der kognitiv nicht gut aufgestellt ist, wird nicht wissen, wie kriege ich 20 Kilo hin. Und deshalb versuchen wir, können sie etwas einbauen, das ist dann natürlich mehr, dann wird also eine richtige Hüftschraube eingebaut, eine Duo-Kopfprothese, so heißt das, also das ist ein größerer Aufwand, aber bedeutet, Patienten können am ersten Tag aus dem Bett. Und deshalb werden wir auch gerne jetzt schon mal vor OPs dazugeholt, um zu sagen, wie müssen wir denn hinterher behandeln? Also für den Chirurgen, es ist fest, wunderbar, aber was macht jemand mit einer Schraube, die er nicht belasten kann? Also würden wir gerne auch vorher gefragt werden, was wäre denn sinnvoll, damit wir unsere Patienten schnell aus dem Bett holen können. Und das hat geklappt. Ne? Sie ist aus dem Bett gekommen und ist auch später wieder nach Hause gegangen.
Es ist eine wichtige Sache, dass eben vorher auch schon darüber nachgedacht wird, wie können denn solche Patienten hinterher mit der OP umgehen. Ich meine, wenn jemand nach der OP drauftritt und das nicht einschätzen kann und das gleich wieder bricht, ist auch nichts gewonnen. Ja, dann ist die nächste OP fertig. Also das ist, denke ich, eine ganz, ganz tolle Sache, wenn das so klappt bei Ihnen in der Klinik. Ja, also ich denke, waren tolle Fallbeispiele und ich würde Sie jetzt bitten, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Demenz, Depression und Delir? Worauf achtet man?
Ja, also vielleicht nochmal so Demenz, Delir. Geht beides mit kognitiven, also Veränderungen der Hirnfähigkeit einher, als Beispiel Gedächtnis, Sprache, Aufmerksamkeit, Orientierung, das ändert sich. Aber wichtig ist, bei dem Delir ist es ein plötzlicher Beginn, bei der Demenz ist es eher schleichend. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, Demenzpatienten sind in der Regel bei Bewusstsein, die sind ja wach. Delirpatienten zeigen häufig ein Schwanken, also die schlafen auch wieder ein, driften weg. Das ist bei der Demenz nicht so der Fall. Und immer fragen, plötzlicher Beginn, gab es ein Trauma, also eine Verletzung, gab es einen Infekt, gab es Umgebungswechsel, das würde dazu führen. Und die Depression zeigt uns ja eher gedrückte Stimmung, Patienten ziehen sich zurück. Also es muss nicht sein, ich bin traurig, sondern der soziale Rückzug ist besonders zu bedenken. Und Anforderung von vermehrter Hilfe und natürlich ausschlaggebend häufig dann auch ein Schmerz. Also es kann sein, da ist eine Schmerzsymptomatik und über den Schmerz wird soziale Kompetenz eingefordert. Und es kann sogar sein, dass dieser Patient sogar eine Pseudodemenz, er kann plötzlich auch diese Tests nicht durchführen. Aber nochmal, der zeichnet unsere Uhr nicht auf, aber ich sage ihm, da hinten ist der Aufzug, Sie müssen 3 Treppen runterlaufen und das schafft er, ohne dass ich hinterhergehe. Dann habe ich keine Demenz. Also Depression ist eher eben die Stimmung und der soziale Rückzug bei unseren älteren Menschen und durchaus als somatoforme, also auf einen Körperteil bezogen, Symptomatik auftretend. Und dann muss ich mit unseren Skalen und vielleicht mit dem Psychologen etwas tiefer nachhaken.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Demenz, Depression, Delir. Was ist die richtige Diagnose? Liebe Frau Professor Koterba, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich freue mich, dass ich noch mal ein paar Patienten vorstellen konnte.
Ja, wir haben natürlich noch ganz viele wichtige Themen und vieles mehr, was wir in diesem Podcast weiterhin besprechen werden. Deshalb für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.